Es gibt noch Sitzplätze aus meiner Sicht hier vorne rechts im Zelt. An den Rändern denke ich bitte. Und wenn es nötig ist, zusammenrücken. Das tut uns gut, auch wenn der Tag nicht ganz so warm ist draußen. Hier drin wird's warm. Und nun bitte ich gleich dich, lieber Bruder Roger Levy, zu mir hier nach oben. Wir sind froh, dass du angereist bist heute aus der schönen Schweiz, aber du hast einen gefüllten Terminkalender. Du warst bis vor wenigen Tagen in Israel. Ja, bis Sonntagabend letzte Woche und da war es wahrscheinlich etwas wärmer als hier. Auf eine große Vorstellung, denke ich, können wir verzichten, aber ich würde so als kleine Übergabe gern eine Frage an dich stellen. Was würdest du gerne dem Staat und Volk Israel wünschen zu diesem 75-jährigen Jubiläum der Staatsgründung? Wenn du da einen Wunsch aus deinem Herzen uns zusammenfassen kannst und dann darfst du gleich fortfahren, uns mit dem Wort zu dienen. Ich wünsche Gottes Segen zum Hören und zum Reden. Bitteschön.
Ein Herzenswunsch für den Staat Israel, für das gesamte jüdische Volk im Land und weltweit. Was soll ich sagen? Ich wünsche die Erfahrung der vier Namen des Messias, des Mashiach, in Jesaja 9, Vers 5. Die Chachamim, die großen Weisen Israels, haben gelehrt, Jesaja 9, Vers 5 spricht von dem Messias. Und er hat dort vier Doppelnamen. Pele, Yoetz, El, Gipor, Aviad und Sar Shalom. Auf gut Deutsch. Wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und ich wünsche diesen Rat, der so nötig ist in ganz schwierigen Entscheidungen, die Israel ständig fällen muss, durch den Pele Yoetz, wunderbarer Berater. Und diese göttliche Kraft, die ausgeht von El Gibor, dem starken Gott. Und diese Beständigkeit, die ausgeht von dem, der heißt Aviad. Und diesen Frieden, den alle so herbeisehnen, durch den Sar Shalom, den Fürst des Friedens. Und gleich geht der Vers weiter. Ule Shalom, ein Ketz. Und an Frieden wird es kein Ende geben. Und davon sieht man gar nichts heute. Aber das soll kommen. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und an diesem besonderen Anlass, 75 Jahre Staat Israel, etwas zu sagen über Gottes einzigartige Treue. Was soll ich erwähnen? Das war die große Frage, die sich mir eingangs im Vorfeld stellte. Und ich habe mir überlegt, es gäbe ja so vieles, woran man Gottes Treue gegenüber Israel, gegenüber dem jüdischen Volk erkennen kann. Aber ich möchte mich in dieser relativ kurzen Zeit, die mir reserviert ist, das Aufzeigen dieser Treue Gottes anhand der dramatischen Heimkehr des jüdischen Volkes. Warum brauchte es eine dramatische Heimkehr? Nun, ganz kurz, was geschah vor 2000 Jahren? Vor 2000 Jahren trat ein Jude auf in Israel, in der Öffentlichkeit, Jeschua ben Nazareth, Jesus von Nazareth. Und effektiv durch sein Leben erfüllte er über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament, aus dem Tanach, über den Messias. Aber die damalige Führerschaft entschied sich, er ist nicht der Messias. Er wurde abgelehnt als Messias. Aber die Propheten hatten vorausgesagt, bei einer Ablehnung durch die Masse würde das jüdische Volk weltweit zerstreut werden. Und so hat sich 5. Mose 28, 63, 64 erfüllt. Mose hatte gesagt, am Ende der Wüstenwanderung, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Wenn man sich vorstellt, geschrieben nach der strikten Chronologie der Bibel, 1566 vor Christus. Es hat sich wortwörtlich erfüllt ab dem Jahr 70 nach Christus, dem Jahr der Zerstörung Jerusalems und des zweiten Tempels und dem in der Folge stattgefundenen Untergang des jüdischen Staates. In einem jahrhundertedauernden Prozess wurde das jüdische Volk wörtlich von einem Ende der Erde bis zum anderen zerstreut. Von Chile, Argentinien bis nach China, Thailand, nach Indonesien, Australien und von Australien wiederum bis nach Nordamerika und vom äußersten Norden Europas aus Skandinavien bis nach Südafrika. Es hat sich wortwörtlich erfüllt, was hier steht. Nun muss man das aber im Zusammenhang sehen mit dem, was die Bibel sagt über den Messias im Tanach, im Alten Testament. Der Messias sollte nämlich zweimal in diese Welt kommen, nicht nur einmal. Ein erstes Mal als der leidende Messias, der für unsere Sünden sterben würde. Und zwar wird in Jesaja 53 das so eindrücklich vorgestellt, der Messias wird für unsere Sünden stellvertretend sterben. Und die Chachamim, die Weisen Israels aus den frühen Zeiten, haben gelehrt, und auch schon im Talmud, das ist der Messias, der in Jesaja 53 beschrieben wird. Aber es ist so, dass viele Stellen im Alten Testament beschreiben ihn nicht als leidenden, sondern als herrschenden Messias. Wie bringt man das zusammen? Ganz einfach. Es sind zwei Erscheinungen desselben Messias. Ein erstes Mal sollte er kommen als der leidende Messias und ein zweites Mal als der herrschende Messias. Und die Propheten haben einen Schlüssel gegeben, wie man diese beiden Erscheinungen unterscheiden kann. In der Folge des Kommens des leidenden Messias sollte das jüdische Volk sein Land verlieren und weltweit zerstreut werden. Aber in Verbindung mit dem Kommen des herrschenden Messias haben die Propheten gesagt, in der Epoche davor wird das jüdische Volk in einem Prozess wieder heimkehren aus aller Welt zurück in das Land der Väter. Dazwischen, das machten die Propheten auch klar, sollte eine lange, lange Zeit der Staatenlosigkeit sein. Und nun, das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias, das Ende dieser langen Zeit wird in der Bibel bezeichnet als Endzeit. Das Ende der Tage. Das heißt also nicht die Zeit des Weltuntergangs. Niemand hier glaubt, dass bald der Weltuntergang kommt. Nicht wahr? Sonst würden wir uns vielleicht auf die Straße kleben. Aber wir glauben nicht an einen baldigen Weltuntergang, aber wir glauben doch, dass wir in der Endzeit leben, und das heißt am Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Und das nennt die Bibel die Endzeit. Und wann hat das begonnen, dass das jüdische Volk wieder in Strömen heimkehrt ins Land der Väter? Das kann man sehr genau sagen. 1882 fand die erste Aliyah statt. Aliyah ist der hebräische Ausdruck für Einwanderungswelle, heim ins Land der Väter. Das, was fast 2000 Jahre nicht denkbar war, eine Heimkehr aus aller Welt, begann ab 1882 Wirklichkeit zu werden. Und das alles ist gar noch nicht so lange her. Ich war um diese Zeit herum wurde mein Großvater geboren. Das sind also 1, 2, 3 Generationen. Ich stehe da. Bin in der dritten Generation seit der ersten Aliyah. Ja, und diese Zeit von meinen 3 Generationen nennt die Bibel die Endzeit. Aber es ist doch immerhin schon eine Periode von bereits 141 Jahren. Aber wenn man sich überlegt, fast 2000 Jahre Zerstreuung des jüdischen Volkes, dann wird klar, dass diese Epoche von über 100 Jahren eine klar abgegrenzte Epoche der Geschichte ist, in der Geschichte des jüdischen Volkes. Hier in dieser Grafik versuche ich darzustellen, mit dem Pfeil, ab 1882 in einem Prozess begann das jüdische Volk wieder heimzukehren. Aus allen 5 Kontinenten. Und diese grünen Striche symbolisieren Prophezeiungen der Bibel über die Endzeit. Und ich habe mich einmal gefragt, ja, wie viele Prophezeiungen haben sich eigentlich schon erfüllt ab 1882 bis heute? Prophezeiungen über die Endzeit. Und ich habe begonnen, für mich eine Liste zu schreiben. Erstens, zweitens, drittens, ja. Und ich weiß noch, wo ich da so bei 60 angelangt bin. Und ich habe weitergefahren, die Liste zu verfassen, bis ich schließlich auf 180 kam. 180 erfüllte Prophezeiungen über Endzeit für diese Epoche noch vor dem Kommen des Messias als König und Richter der Welt, der auf dem Thron seines Vaters David regieren wird. Nun möchte ich Gottes Treue seinem Volk Israel gegenüber aufzeigen. Und da möchte ich eben jetzt den Akzent legen auf all diese Prophezeiungen, die sprechen über die Heimkehr. Also all die Prophezeiungen. Ich mache eine Auswahl. Ich stelle Ihnen heute insgesamt 25 Prophezeiungen vor. Also für 180 bräuchten wir mehr. Aber da können Sie ja mein Buch lesen. Leben wir wirklich in der Endzeit? 180 erfüllte Prophezeiungen. Nun schauen wir zurück auf die vergangenen Jahrhunderte. Fast 2000 Jahre Zerstreuung des jüdischen Volkes unter allen Nationen. Diese Zeit wurde geprägt durch eine Sehnsucht, eines Tages wieder nach Hause zu gehen. Das Bewusstsein, dass das einmal geschehen würde, das war durch alle Jahrhunderte lebendig. Und darum wurde auch durch die Jahrhunderte hindurch regelmäßig gebetet, dass der Herr sein Volk wieder nach Hause bringt. Aber realistisch war das in vergangenen Jahrhunderten überhaupt nicht. So etwas hat es auch gar nie gegeben in der Weltgeschichte, dass ein weltweit zerstreutes Volk nach langer Zeit wieder heimkehren würde ins Ursprungsland. Aber für Israel war es klar, das wird so kommen, denn die Verheißungen der Bibel sind ganz ausdrücklich und klar. Und so haben sich viele Denker, besonders seit dem 17. Jahrhundert, konkret damit beschäftigt. Wie können wir die Judenfrage lösen? Ständig werden wir verfolgt, nur weil wir Juden sind. Gehasst, wir sind nirgends willkommen. Unsere Geschichte ist gekennzeichnet durch den von Ghetto zu Ghetto wandernden Juden, verachtet, abgelehnt, unerwünscht. Wir brauchen doch eine Heimat. So wurde gedacht. Und so ging man auf die Suche nach einer Heimat. Man hat sich überlegt, es muss ja nicht unbedingt das Ursprungsland sein. Wir könnten ja irgendwo einen Platz auf der Welt bekommen, wo wir zusammengeführt werden. Und so wurde 1652 der Gedanke lebendig, Niederländisch-Westindien in Südamerika, das wär's doch, in Curaçao. Aber zwei Jahre später, 1654, wurde ein weiterer Gedanke aktuell. Es könnte aber auch Suriname sein, ebenfalls in Südamerika. Oder 1659, der Gedanke in Französisch-Westindien. Natürlich auch in Südamerika, in Cayenne. Es vergingen Jahre. 1730 kam wieder so ein weiterer Vorstoß. Allgemein irgendwo in Südamerika. 1819 wurde vorgeschlagen, man könnte die Juden ansiedeln in Nordamerika, in Mississippi und Missouri. 1820 kam die Idee, warum nicht in Kleinasien? Die Türkei gab es ja damals noch nicht. In Kleinasien, nämlich im Osmanischen Reich, im Gebiet der heutigen Türkei. 1825 kam die Idee, eine andere Möglichkeit wäre Grand Island bei den Niagara Falls, bei den Niagarafällen. 1841 gab es die Idee auf der Krim. Das ist unglaublich, nicht wahr? Die Krim! Da war mal eine Idee, da eine jüdische Heimat zu schaffen. In den Jahren 1880 bis 1902 wurde auch diskutiert, warum nicht auf der Insel Zypern? Da wäre man übrigens auch schon wiederum sehr nahe beim eigentlichen Heimatland. 1892 kam die Idee von Argentina auf. Argentinien. Und besonders bekannt, Plan Nummer 11 in Kenia auf dem Guasangishu-Plateau. Das war das sogenannte Uganda-Projekt. Und davon hat sogar Theodor Herzl, der ja den jüdischen Kongress in Basel 1897 bei uns in der Schweiz eröffnet hatte. Sogar er hat darüber nachgedacht und das wurde ihm sehr, sehr verübelt. Aber das war, sein Gedanke war so eine Zwischenstation, schon später mal das Land Israel, aber das Uganda-Projekt war so eine Notlösung, eine Übergangslösung. Das war nicht übel gemeint von Theodor Herzl. 1904 wurde das Projekt in Recife, in Brasilien, aktuell und in den Jahren 1908 bis 1909 wurde von Südmesopotamien gesprochen. Den Staat Irak gab es ja damals noch nicht. Das kam erst viel später. Aber Südmesopotamien wäre, also heutiger Südirak, eine Möglichkeit. 1940, und man halte sich, das war die Idee der Nazis, auf Madagaskar die Juden zusammenzubringen. Nicht gerade mit schönen Gedanken, aber doch die Idee Madagaskar als Sammelort. Aber warum nicht die Idee von 1928 in Birobidjan? Wo liegt das? ja, dort, wo es schon eh viele Juden hatte. Am Amur-Fluss zwischen Russland und China. Im fernen Osten, da wurde Jiddisch gesprochen. Viel Jiddisch. Birobidjan, das wäre eine Möglichkeit. Und eine andere Idee, Australien, in Melbourne. Ja, Melbourne ist ja auch heute noch ein Ort, wo sehr viele Juden wohnen. Ja, es gibt ein Quartier, es ist voll von Synagogen. Dort habe ich auch einmal eine Lesung gemacht in einem Gottesdienst, als die Sabbatlesung 5. Mose dran war. Ja, Australien, Melbourne, da könnte man ja alle hinführen. Und es gab auch die Idee 1946, Vietnam. Ist unglaublich. Aber jetzt beende ich diese langweilige Einführung. Also langweilig all die Details, nicht wahr? Aber ich wollte damit einfach klar machen. Es gab viele, viele Gedanken über Jahrhunderte. Wie könnte man für das jüdische Volk eine Heimat schaffen, nicht unbedingt im Heimatland, sondern irgendwo auf diesem Planeten. Nun, eine erste Endzeitprophezeiung. Überhaupt, dass das jüdische Volk wieder gesammelt, wieder zusammengeführt werden sollte. Jeremia 31, Vers 10. Und das wurde geschrieben um 600 vor Christus. Stellen Sie sich vor, das war also 600 Jahre, über 600 Jahre, bevor die weltweite Zerstreuung begann. 70 nach Christus. Und da wird schon über die weltweite Sammlung gesprochen. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Hier wird nicht gesagt, wo. Das könnte sein Birobidjan. Oder es könnte sein Curaçao. Einfach wieder sammeln. Nun, diese Sammlung ist geschehen in unserer Zeit. Von 1882 bis 2023 sind rund 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten zusammengeführt worden. Aber eben nicht in Birobidjan und auch nicht in Curaçao und auch nicht am Mississippi, sondern im Land Israel. Aber das lassen wir mal auf die Seite. Es geht nur darum, sie sind wieder zusammengeführt worden, 3 Millionen an einem Ort aus allen 5 Kontinenten, aus ca. 130 verschiedenen Ländern. Und heute gibt es 6,7 Millionen Juden, die wieder durch Sammlung beieinander wohnen. Ja, wie geht das? 3 Millionen sind zurückgekehrt. Und jetzt sind es 6,7 Millionen. Ja, in der Zwischenzeit hatten die auch ein paar Kinder. So geht das. Das ist die größte Konzentration von Juden heute an einem Ort auf der Welt. 6,7 Millionen. Nun, Prophetie Nummer 2. Die Bibel macht klar, die Rückkehr sollte nicht irgendwohin geschehen, sondern ins Land der Väter. Hesekiel 36, Vers 24, aus einem unerklärlichen Grund sehe ich da, kam da ein Schreibfehler rein. Hesekiel 36, Vers 24. Auch geschrieben im 6. Jahrhundert vor Christus, da spricht Gott, und ich werde euch, er spricht zu Israel, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Jetzt ist klar. Also nicht nur eine Sammlung weltweit, sondern in das Land der Väter, in das Land Israel. Und das ist eben geschehen von 1882 bis 2023. 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus ca. 130 Ländern, heim ins Land der Vorfahren. Und jetzt 6,7 Millionen. Übrigens, da wird auch noch etwas klar gemacht, wem dieses alte Land am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika, gehört. Gott sagt, euer Land, das wäre schön, es wären ein paar Vertreter der UNO hier. Ja, die müssen das wissen, wem das Land gehört, das ist ihnen nicht klar. Das ist für sie eine Frage, wem gehört das Land? Nun, die Bibel sagt es schon vor 2600 Jahren, als die UNO ein Nichts war, für Jahrtausende noch, und da wurde festgelegt, es ist euer Land. Eine dritte Prophezeiung. Sammlung in vielen Phasen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. Das klingt ein bisschen geheimnisvoll. Ich werde alles erklären, der Reihe nach. Erstens müssen wir festhalten, die Bibel macht klar, diese Rückkehr würde nicht geschehen in einem großen Strom, der zurückkommt, sondern in vielen einzelnen Phasen. Nicht wahr? Als das jüdische Volk nach der babylonischen Gefangenschaft 538 vor Christus wieder heimkehrte, da war das hauptsächlich ein großer Strom. Da kamen, wenn man nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und Kinder dazu zählt, etwa 200.000 aus Babylon wieder zurück ins Land der Väter. Das war so ein großer Strom. Aber in der Endzeit sollte es in Phasen geschehen. Psalm 126, Vers 4 ist ein Gebet für die messianische Zeit, wenn der Messias als König kommen wird. Und da wird gebetet, bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. Nun müssen Sie wissen, was sind Wadi-Bäche im Negev? Es ist so, der Negev ist eine Wüste, die geprägt ist durch breite Täler. Ja? Emek, sagt man auf Hebräisch, für das breite, weite Tal. Das ist ganz anders als die Wüste Judäa. Die Wüste Judäa ist gekennzeichnet durch viele V-Täler, sagt man. Schmale Täler, wo ein Wadi hindurchgeht. Aber wenn man im Winter, sagen wir im Februar, Januar, Februar, im Negev ist, dann sieht man, das ist die Regenzeit, da sieht man in der breiten Talebene, sieht man einen Fluss, einen Winterbach. Das ist ein Wadi, fließen. Aber wenn man in die Ferne schaut, sieht man viele kleine Wadis, die Wasser bringen. Und oft in ein größeres Wadi und das größere Wadi dann in das Hauptwadi. Und so soll die Sammlung Israels in der Endzeit geschehen. Also gleich den Wadi-Bächen in Strömen und manchmal mit Zwischenstationen. Nicht gerade zum Endziel, sondern ein Wadi ins andere Wadi und das Wadi in das Hauptwadi. Übrigens, Wadi, das ist Arabisch. Auf Hebräisch sagen wir Nachal, das ist das Gleiche. Das biblische Wort Nachal, das ist ein Winterbach. Eben, der fließt in der Regenzeit von Oktober bis April. Also, nicht so wie die Bäche in der Wüste Judäa. V-Täler, ein Wadi. Nein, sondern in Phasen. So sollen sie zurückkehren. Und nun etwas ganz Interessantes. Die moderne jüdische Geschichte von 1882 bis 2023 teilt man ein in Aliyot. Aliyot ist die Mehrzahl von Aliyah. Ich habe schon erklärt, Aliyah, wörtlich Hinaufzug, ist das Wort, das wir brauchen für Massenimmigration von Juden heim ins Land der Väter. Die ganze Geschichte ab 1882 wird eingeteilt in Einwanderungswellen. Also erste Aliyah, zweite Aliyah und so weiter. Hier eine Übersicht. Und ich hoffe nicht, dass das so langweilig empfunden wird, wie die 17 Punkte über die Heimkehrprojekte in ein anderes Land als das eigentliche Land. Es ist ein bisschen technisch, aber es zeigt Gottes Treue, wie er sein Wort auch über die Jahrtausende hinweg treu erfüllt. 1882 ging die erste Welle los. Zum ersten Mal kamen jüdische Menschen in großer Anzahl, Tausende, zurück ins Land der Vorfahren. Damals nannte man es Palästina. Aber ich sage einfach historisch, wie es war. Man nannte das nicht das Land Israel, sondern das Land Palästina. Aber es waren also etwa 25.000 Juden aus Russland, die packten ihre Koffer und sagten, wir gehen nach Hause. Und es hat funktioniert. Das hat es noch nie so gegeben vorher. Und in der gleichen Zeit kamen von Jemen etwa 1.000 jemenitische Juden zu Fuß durch die saudische Halbinsel, gingen die ins Land der Väter. Arme Leute, die wollten einfach zurück nach Zion. Und übrigens, wenn Sie das nächste Mal nach Jerusalem gehen, in die Davidstadt, in die Ir David, dann schauen Sie rüber zu dem arabischen Dorf Silwan. Und dann sehen Sie dort beim Ölberg alte Felsengräber, so Löcher im Felsen. Diese jemenitischen Juden dort in der Davidstadt, die haben in diesen Gräbern gewohnt. Für sie war wichtig, nicht ein schönes Haus, aber Hauptsache wieder zu Hause im Land der Väter. Und als die erste Aliyah so zum Ende kam, abebbte 1903, schon 1904, da begann die zweite Aliyah. 1904 bis 1914. Und da kamen ca. 40.000 Juden aus Russland, aber auch aus Polen heim. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Das ist unglaublich. Der Erste Weltkrieg. Warum heißt der Erste Weltkrieg? Warum ist es nicht der 27. Weltkrieg der Menschheitsgeschichte? Ganz einfach, weil es in der ganzen Menschheitsgeschichte bis dahin noch nie einen Krieg gab, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Wie das in Matthäus 24 vorausgesagt ist. Und dieser Massenkrieg mit 18 Millionen Toten, das war eine Katastrophe und hat auch diese Einwanderungsbewegung gestoppt. Aber wir müssen etwas wissen. Durch diesen Krieg wurde das Osmanische Reich durch die Alliierten, man sagt die Entente-Mächte, besiegt. Und die Alliierten, speziell England, hat gesagt, wir setzen uns ein, dass in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte stattfinden soll, gebaut werden soll. Wie? Der Erste Weltkrieg. Der verrückteste Krieg der Menschheitsgeschichte war ein Schlüssel für die Wende des jüdischen Schicksals und hat das Land für das Volk geöffnet. Und zwar nur wenige Jahre, nachdem man begann, in der ersten und der zweiten Aliyah heimzukehren. Die Welt hat hingeschaut und gedacht, das sind Idealisten, das hat gar keinen Sinn. Die gehen in ein islamisches Reich, das Osmanische Reich, das den Nahen Osten beherrschte. Und das war sogar ein islamischer Staat. Die können nie eine nationale Heimstätte haben. Unmöglich. Denn es gibt im Islam, im zentralen Islam, also nicht eine Extremmeinung, im zentralen Islam, die Lehrmeinung von Al-Mawardi aus dem Mittelalter, die sagt, ein Land, ein Gebiet, das einmal von dem Islam beherrscht war, wo die Scharia, das islamische Gesetz, ausgeübt wurde, darf nie mehr von Nicht-Muslimen regiert werden, beherrscht werden. Also man hätte sagen können, völlig unmöglich, sinnlos diese Heimkehr. Dann kam der Erste Weltkrieg und das Land wurde freigemacht, das Osmanische Reich wurde aufgelöst. Und die Engländer haben gesagt, wir setzen uns ein für eine nationale jüdische Heimstätte in Palästina. Und gleich nach dem Krieg, der bis 1918 ging, kam die dritte Einwanderungswelle 1919 bis 1923. Das waren ca. 35.000 hauptsächlich aus Russland, aber auch aus Litauen und Rumänien. Und der Rest kam aus weiteren osteuropäischen Ländern. Und sogar noch aus Westeuropa kamen damals etwa 800 heim. Die vierte Einwanderungswelle rechnet man ab 1924 bis 1931. Es waren damals etwa 67.000 Juden aus Polen und auch aus der Sowjetunion, die ja gerade anfangs der 1920er Jahre gegründet wurde, aus der Sowjetunion, aus Litauen und Rumänien. Und schließlich fünftens, die Einwanderungswelle ab 1932 bis 1938. Nach Hitlers Machtergreifung flohen ca. 250.000 Juden aus Nazi-Deutschland, aber auch aus Polen und überhaupt aus Zentraleuropa und flohen nach Hause. Mein Kompositionslehrer am Konservatorium war Jehoshua Lackner. Er war einer der großen Komponisten Israels im 20. Jahrhundert. Und er war damals ein kleiner Junge, der aus Tschechoslowakei noch fliehen konnte vor den Nazis. Und er kam dann nach, wie man das nannte, Palästina, hat dann in Tel Aviv Musik studiert und eben später wurde er mein Lehrer. Ja, warum sage ich das? Einfach um zu zeigen, ja, wie diese Dinge sind nicht weit weg. Das ist alles noch in unserer Erfahrungswelt drin, was da geschehen ist. Und das war ein Einzelschicksal, 250.000 Juden aus Europa. Im Weiteren spricht man jetzt nicht gleich von der sechsten Aliyah, aber es ist eigentlich die sechste. Man spricht jetzt von der Aliyah B, 1939 bis 1947. Das ist die sogenannte, und ich betone sehr, sogenannte illegale Einwanderung während des Zweiten Weltkrieges, trotz massiver britischer Hürden. England, ein Land, das so positiv war im Ersten Weltkrieg gegenüber dem jüdischen Volk, hat nach dem Krieg die Position geändert. Das ist eine traurige Geschichte und manche kamen fast ans Ziel, wurden wieder zurückgeschickt. Aber viele kamen trotzdem ans Ziel. Das ist die Aliyah B. Aber dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, 1948 bis 2023, diese Jahrzehnte können wir zusammenfassen als die Masseneinwanderung aus aller Welt. Aus allen fünf Kontinenten. Etwa 2,7 Millionen aus ca. 130 Ländern. Allein in der Zeit vom 15. Mai 1947 bis zum 31. Dezember 1951 emigrierten Juden aus 70 verschiedenen Ländern heim ins Land der Vorväter. Die meisten übrigens auf dem Seeweg. Also ganz kurz in der Übersicht, 1948 bis 1957, da fand die Masseneinwanderung aus den arabischen Ländern rund um Israel statt. Ungefähr 650.000 Juden. Ich war 1948, am 14. Mai, wurde der Staat Israel gegründet. Und dann gab es in den arabischen Ländern massive Verfolgung gegen Juden dort, die dort lebten. Und das hat sie richtig nach Hause gejagt. Und so kam es zu dieser Einwanderung von Hunderttausenden Juden aus den arabischen Ländern. Von 1948 bis 70 fand auch nochmals eine Masseneinwanderung aus Europa statt. Mehr als eine halbe Million kamen. 1984 wurde die Operation Moses durchgeführt. Da kamen Tausende von äthiopischen Juden nach Israel. 1985 die Operation Saba. Nochmals, 1000 äthiopische Juden wurden ausgeflogen. Und dann 1989, als die Sowjetunion zusammenkrachte. Da kam es zu dieser Masseneinwanderung aus der Sowjetunion beziehungsweise aus den Nachfolgestaaten, aus den GUS-Staaten. Circa 1 Million kehrte heim. Und 1991 die Operation Salomon. Fast 15.000 Juden wurden aus Afrika geholt. Und so geht das weiter. Ich will ja nicht zu technisch sein. Aber in all dem möchte ich jetzt noch eine vierte Prophezeiung erwähnen. Und da geht es um Jeremia 16. Und da wird gezeigt, diese ganze Heimkehr des jüdischen Volkes ist eingeteilt in 2 große Phasen, Epochen. Zuerst eine Lockphase und dann eine Jagdphase. Und es ist so, die erste Phase ist also gekennzeichnet durch den Zionismus. Im 19. Jahrhundert, da fand das Zeitalter des Zionismus statt. Viele intellektuelle Juden hielten Vorträge, schrieben Bücher und wollten ihre Volksgenossen motivieren, heimzukehren ins Land der Väter. Wichtig ist zum Beispiel Moses Montefiore, 1784 bis 1885. Er forderte ab 1827 die Rückkehr von Juden ins gelobte Land. Er förderte sie durch finanzielle Unterstützung und hat Industrie gefördert in, ich spreche immer noch historisch, Palästina. In Jerusalem, wenn Sie vom Mamilla-Quartier bei der Altstadt, außerhalb der Altstadt runterschauen, nach Süden, Richtung Bethlehem, sehen Sie ein Mühlrad, ja? Eine Mühle. Und was bedeutet das? Das ist ein Symbol für Moses Montefiore, der sich so eingesetzt hatte. Dann Moses Hess, 1812 bis 1875, schrieb ein Buch über die Heimkehr der Juden, Rom und Jerusalem. Er war ein Sozialist. Er wollte die jüdische Frage lösen und wollte so motivieren. Nun in Jeremia 16, Vers 15 heißt es, und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Also, was wir jetzt gesehen haben, ist die Zeit der Fischer. Das sind die Zionisten, die haben versucht, die Menschen zu fischen, um heimzukehren ins Land der Väter. Aber nach ihnen kam die Jägerphase und davon spreche ich dann heute Nachmittag. Wo es weitergeht um die Treue Gottes und die Zukunft Israels trotz Nahostkonflikt. Ich wurde gefragt, ob ich noch etwas spielen würde. Da mache ich das am Klavier. In den Psalmen heißt es immer wieder Sela, zwischendurch. Sela. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Chor schweigt mit dem Singen von Gottes Wort und das Orchester im Tempel spielte rein instrumental, damit die Zuhörer im Tempel über das Wort Gottes nachdenken könnten. In dem Sinn spiele ich die Passacaglia von Händel in G-Moll.